BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Der Mai ist eine wunderbare Zeit, um etwas im Freien zu unternehmen, wenn es Wetter passt, und um die Natur in Bayern zu entdecken. Und das machen wir heute akustisch mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Grüß dich, Astrid, schön, dass du da bist.
Servus und guten Morgen.
Wir ratschen heute über Blütenwunder und uralte Bäume rund um die bayerischen Voralpenseen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Blütenwunder und uralte Bäume rund um die bayerischen Voralpenseen. Das ist unser Thema, ein wunderschönes Thema heute Vormittag mit unserer Astrid Süssmuth. Astrid, du nimmst uns mit, kann man schon sagen, in eine Paradegegend von Bayern, nämlich an die bayerischen Seen im Alpenvorland. Was zieht dich dorthin an diese Seen?
Ja, einfach weil der Himmel ist so blau und die Wiesen sind so grün. Und wenn dann der Schnee umglitzert und Sonne scheint und unten ist alles so saftig, jetzt gerade im Mai, das ist einfach erhebend für den ganzen Körper, also von Körper, Geist und Seele. Da fühlt man sich einfach wohl. Und das Interessante ist, dass man es auch richtig begründen kann, warum man sich so wohl fühlt.
Das ist interessant, ja.
Das eine ist, man kennt den Zusammenhang zwischen Psyche und Immunsystem. Tatsächlich, jeder Aufenthalt in der Natur wirkt extrem stressmildernd. Das heißt, die Produktion von diesen Adrenalin, Noradrenalin, diese ganzen Stresshormone, die werden runtergefahren. Man ist viel entspannter, kann sich dann besser konzentrieren auch noch auf Dinge außerhalb, weil wenn man nämlich sich immer auf Konkretes fokussiert und Konkretes nachdenkt, dann verlässt einen die Fähigkeit, dass man sich weiter stark konzentriert. Wenn man aber ganz leichte Sinneseindrücke hat, rundum feine Sinneseindrücke, dann stärkt es dieses Konzentrationsbewusstsein und die Konzentrationsfähigkeit und wir Kinder wieder besser arbeiten. Also von dem her unterstützt es. Und man hat sogar herausgefunden, Kinder, die aus der Stadt in eine grüne Umgebung ziehen, die werden plötzlich sprunghaft in der Schule besser. Mhm. Außer sie gingen überhaupt nicht mehr an den Schreibtisch, weil sie nur noch im Wald sein müssen. Da habe ich natürlich dann auch Verständnis, gell?
Aber das ist ja sehr interessant, weil das sind ja eigentlich Binsenweisheiten. Früher als unsere Großeltern sind schon spazieren gegangen und haben gemerkt, dass ihnen das gut tut. Damals hat man vielleicht noch nicht so genau gewusst, warum. Aber heute ist es quasi erwiesen.
Heute ist es erwiesen und es hat der Bismarck schon gewusst, von dem es überliefert, der Reichskanzler damals, wenn der nachdenken hat müssen, wenn er eine Problemlösung gesucht hat, dann ist er immer in ein Birkenwäldchen gegangen. Speziell ein Birkenwäldchen, also ich nehme an, irgendwo neben am Moor ist es dann, weil sonst sind ja nicht die Birken so konzentriert. Und wenn man an das Birkengrün denkt, das immer so schön und so fein ist, dann ist es enorm inspirierend. Tatsächlich, die Natur ist grundsätzlich ein Ort der Inspiration, weil man nämlich durch diese Ruhe, das Zulassen von Sinneswahrnehmungen, die überhaupt nicht bedrängend sind, sondern ganz fein und ganz frei, auf einmal neue Problemlösungsansätze hat. Man beschreibt es in der Forschung auch als Psychotop, also der Ort, an dem Psychisches sich ereignet. So wie Biotop, wo sich was Biologisches ereignet, ist es ein Psychotop. Das heißt, wir haben einen positiven Zustand in der Natur. Wir können uns mit Abstand vom Alltag darauf einlassen. Und wenn das dann noch so ausgebildet ist, diese Natur, dass wir uns wohlfühlen, abseits von unangenehmen Dingen, also an einer Kirschgrube mit viel Riesenbärenklau, die gefährlich sind, wo man sie brennen kann, da fühlt man sich nicht wohl, aber in einer ruhigen Umgebung, in einer ruhigen Gegend, wo es schön ist, da bauen wir wie ein psychisches Netz auf und sind eingebettet und können uns nachher besser konzentrieren. Und da sind natürlich, jetzt kommen wir wieder unsere bayerischen Voralpenseen dazu, da ist natürlich unsere Landschaft ideal. Das Grün, das einen sehr entspannt, die Konzentration per se fördert. Deswegen sind nämlich Schuldorf im Frühjahr immer grün gewesen. Kann man sich viel besser konzentrieren. Und das Blau ist ein Ausdruck von Ruhe, von Entspannung. Da kommt man viel leichter in einen Modus der Entspannung. Und wenn jetzt eben das Blau eingebaut ist in diese grüne Landschaft, das ist besonders stimmungsvoll.
Also es ist kein Wunder, wenn tausende Menschen am Wochenende beim schönen Wetter an die Seen fahren, weil sie intuitiv spüren, dass es ihnen das gut tut, sowohl körperlich als auch, wie du gesagt hast, seelisch.
Tatsächlich, ja. Also Wasserflächen hat man auch viele Forschungen gemacht, die wirken positiv auf Körper und Seele, fördern sportliche Aktivitäten, deswegen radelt man ja gern um einen See rum, macht gern Wassersport. der Mensch ist entspannt am Wasser, man kann neue Kraft tanken, man kann Gedanken fließen lassen. Das ist eine richtige Verbindung zwischen Mensch und Wasser, die sich besonders auf das Gehirn bezieht. Blue Mind, sagt es ein so ein Meeresbiologe, Nichols heißt der. Das ist eine tiefe Verbindung von Mensch und Wasser. Wir bestehen auch zu 80% aus Wasser. Die Erde besteht zu 80% aus Wasser. Und wenn wir am Wasser eben sind, dann sind wir in unserem Innersten, im Gehirn, im limbischen System, das für die Gefühle, für die Emotionen verantwortlich ist, total entspannt. Wir haben Glücksgefühle, also es werden Serotonine gebildet auf einmal, richtige Glückshormone, dass wir fröhlicher sind. Und man weiß auch, dass weltweit die Leute sagen, Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Das ist dieses schöne Lichtwellenspektrum und dass die Leute einfach immer sehr gerne an Seen gehen und sich da wohlfühlen.
Das ist sehr interessant, weil wenn man in die Musikgeschichte schaut, es gibt so viele Lieder, die von blauen Seen erzählen oder von der blauen Donau.
In jedem Spektrum, wo spannenderweise es kein Wort für die Farbe Blau gibt, das ist in Altgriechisch. In der gesamten Odyssee, Aeneis, gibt es kein Wort für Blau. Man nimmt an, das Blau ist so bestimmend und gehört so dazu, dass man es gar nicht extra erwähnen muss, weil es ein ganz wichtiger Naturzustand ist. So gehört es und nicht anders, deswegen braucht man da kein besonderes Blau. Das Meer ist blau, aus dem das Leben kommt, der Himmel ist blau und alles andere ist nicht richtig, so darf es nicht sein.
Jetzt schauen wir an die blauen Seen. Wie viele Seen gibt es eigentlich in Bayern?
Ja, in Bayern gibt es mehr als 200 natürliche Seen und dazu noch Stauseen, Talsperren, Baggerseen und sowas. Das sind ungezählt viele, weil immer Baggerseen dazukommen, wieder weggingen. Aber 200 natürliche Seen, die meistens als in der Eiszeit entstanden sind, also Glazialseen, wo eine Gletscherzunge ein Becken ausgeschürft hat und sich dann Wasser eingefüllt hat. Dann gibt es aber natürlich auch Bergsturzseen, das wäre der Eibsee unter der Zugspitz. Da weiß man auch genau, wann das Ereignis war. Da ist von der Zugspitz wirklich was abgebrochen. Ein riesen Bergsturz hat das aufgestaut, Wasser konnte nicht mehr abfließen und platsch, haben wir einen der schönsten Seen von ganz Oberbayern gehabt. Und dann gibt es noch Vulkanseen, die haben wir in Bayern nicht, das sind die Eifelmare zum Beispiel. Und es gibt so tektonische Verwerfungsseen, das haben wir zum Glück auch nicht.
Die meisten Seen in Bayern gibt es im Süden.
Die meisten sind im Süden. Das liegt daran, dass es eben bei uns vor allem Glazialseen sind, die vom Alpenraum her von den Gletschern gebildet sind und deswegen entlang der Alpenkette meistens durch Moore irgendwo umgeben. Moose findet man immer noch, also ein Schilfgürtel. Und diese Seen werden natürlich weniger, weil sie irgendwann verlanden. Also wir werden es nicht mehr erleben unbedingt, dass der Starnberger See weg ist, gell, zu unserem Glück. Aber tatsächlich sind die relativ gefährdet, dass sie verlanden, weil außenrum das zuwächst und nichts Neues nachkommt.
Wir reden ja in dieser Sendung immer auch über Pflanzen. Zuerst wollen wir aber nur kurz auf die Größe der Seen schauen, denn es gibt ja richtig große Seen. Der größte ist der Chiemsee.
Der größte ist natürlich der Chiemsee, das ist das Bayerische Meer. Mehr Wasser allerdings hat der Starnberger See, der ist der zweitgrößte eigentlich, aber der ist so tief. Der ist so tief, deswegen hat er mehr Wasservolumen als der Chiemsee, was ich irgendwie lustig finde, weil es so gar nicht zusammenpasst. Dann haben wir einen Ammersee als drittgrößten mit 47 Quadratmeter. Der Chiemsee hat 80 Quadratmeter, der Starnberger See 56 und der Ammersee 47. Und dann kommt der echte Sprung, der Walchensee, der viertgrößte, ist nur noch 16 Quadratmeter groß. Dann kommen der Tegernsee, Staffelsee, Wagingersee, Simsee, Kochelsee und der kleinste der 10 größten sozusagen, das ist der Königssee mit 5 Quadratmeter Fläche.
Quadratkilometer,
um Gottes Willen, das war aber ein Pfützen. Quadratkilometer Fläche, eigentlich relativ klar, aber auch sehr tief der Königssee und eine ganz eigene Gegend.
Ja, unglaublich.
Wunderschön.
Ja.
Und an jedem dieser Seen finden wir, weil du gesagt hast, Pflanzen, habe ich natürlich was in der Hosentasche zum Rauszaubern, dann sehen wir die häufigste Seen- und Wasserblume, das ist die Sumpfdotterblume. Die steht nicht direkt im Wasser, sondern eher so ein bisschen am Rand, wo es moosig, moorig, feucht ist. Auf St. Bartholomä findet man zum Beispiel die am Königssee, am Chiemsee direkt rundherum.
Das sind die gelben Butterblumen, oder?
Das sind die gelben Butterblumen, eine der Butterblumen, als gelbe, wenn man so gerne als Butterblume bezeichnet. Die Sumpfdotterblume, die blüht jetzt im Mai, fängt ein bisschen im April bei uns an, Mai. Es gibt eine Tiroler Legende, dass der Herrgott die Sumpfdotterblumen nur erschaffen hat, damit er die Kinder erfreut macht. Weil sie bringen zur Maat dann eigentlich gar nichts mehr. Diese feuchten Streuwiesen werden viel später gemäht und dann sind sie dann schon weg. Aber macht überhaupt nichts. Gell? Und tatsächlich ist es auch eine der Lieblingsblumen offensichtlich vom Ludwig II. Gewesen. Da gibt es eine Legende, dass er als Kronprinz durchs Murnauer Moos geritten ist, wo ja auch viele kleine Seen drin sind, gell? Durchs Murnauer Moos geritten ist und da hat er eine Dotterblumenwiese entdeckt, die hat ihm so gefallen, dass er da ein kleines Hütterl bauen hat lassen. Ja, ich habe leider nie einen Flurnamen gefunden, wo eine Dotterblumenwiese ist, steht nicht drin, aber dass der Hütterl bauen hat lassen, das wundert mich nicht, also das kommt durchaus, weil da hat er überall sein Hütterl bauen lassen, wo es schön war.
Die Badezeit in den Seen, ich glaube, die hat noch nicht begonnen, oder?
Ja, also für die Harten, die schon das ganze Jahr, das wird jetzt das Eisbaden, ist natürlich in aller Munde gerade und auf aller Haut, weil auch das ist ein Glückstrigger, hat man herausgefunden, wenn man kalt badet, also schwupp, nein und wieder raus, was jeder machen kann, außer man hat tatsächlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann befördert das das Wohl. Tun, das Wohlsein, die Serotonin- und die Endorphinbildung wirkt antidepressiv und entstressend, mache also früher das ganze Jahr jetzt immer lieber warme Seen. Ja. Das war jetzt langsam schon der Eichsee zum Beispiel, das ist ein Moorsee. Moorseen sind eher besonders warm, weil es außenrum das Moor isoliert. Meistens sind es Grundwasserseen, wo es von unten her kommt, mit einer geringen Durchströmung. Und das kann sich dann eher aufwärmen. Und dieser Eichsee, der ist bei Großweil im Leusachmoor und ja, wird vom Grundwasser gespeist. Ist ein ganz weiches Wasser, ein bisschen Trieb, weil ja im Moor Schwebstoffe drin sind. Außenrum ist viel Schilf. Es gibt eine Badestelle, da kann man ganz nett reingehen. Es wird nicht tief, jetzt so 4 Meter dann tief, aber der Strand geht ein bisschen Kieselstrand rein. Es gibt sogar eine Umkleidekabine, eine hölzerne. Gefällt mir sehr, sehr gut. Man kann aber nicht mit dem Auto hinfahren zum Glück. Man muss tatsächlich zu Fuß gehen. Aha. So eine halbe Stunde oder mit dem Radl 10 Minuten. Und es ist einer der schönsten Seen überhaupt zum Baden, finde ich, weil es eben angenehm warm ist. Das Problem ist bloß, mein Mann mag mir nicht mehr hingehen, weil da sind so viele interessante Moorpflanzen rundherum. Aha. Und da muss ich immer botanisieren, bis wir überhaupt zum Baden kommen. Und dann werde ich immer so geschimpft.
Welche?
Und, zum Beispiel die Wiesensilge. Die Wiesensilge, das ist ein Doldenblütler, einer dieser weißen, wo alle gleich ausschauen. Aber die Wiesensilge ist was ganz Besonderes. Die ist sehr selten geworden. Sie heißt auch Rossfenchel und riecht tatsächlich wieder eine Kreuzung zwischen einem Fenchel, dem Fenchelgeruch kennt man ja, und einem Bädersoi. Und das ist so spannend, da rieche ich so gerne hin. Und die ist da an einem der seltenen Standorte und da freue ich mich jetzt mal, wenn ich die finde. Muss man ein bisschen suchen und dann, und dann schimpft er mal schon wieder, dass es weitergehen soll.
Aber wir sind ja alle ganz entspannt in der Natur. Heute ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth zu Gast und sie nimmt uns heute akustisch mit an die bayerischen Voralpenseen. Astrid, jetzt machen wir uns auf zum Chiemsee. Der Chiemsee ist der größte in Bayern und er schneidet auch deutschlandweit recht gut ab.
Er schneidet da recht gut ab, weil also um den Chiemsee kommen wir nicht rum, das ist einfach der größte, das hilft alles nichts. Beißt die Maus keinen Faden ab. Der hat 80 Quadratkilometer nach dem Bodensee und der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern ist der drittgrößte See in Deutschland. Und in Bayern aber, wie gesagt, das größere Wasservolumen hat der Starnberger See. Mhm. Das Wort Chiemsee weiß man tatsächlich vom Jahr 790 schon. Das ist nach einem sogenannten Chemus, das muss ein keltischer Fürst gewesen sein, der da seine Wohnstadt gehabt hat in Chieming. Immer diese Enden auf Ing, die Ortsnamen, die auf Ing enden, der bajuwarische Suffix, dass da die Siedlung das sowieso war. Ja. Und da und der See bei dem Chiem einfach. Mhm. Ja, genau, der Chiemsee. Und der Chiemsee ist entstanden, wie ganz viele andere Voralpenseen, am Ende von der letzten Würmeiszeit, also vor 10.000 Jahren ungefähr. Und der war riesengroß, der hat 240 Quadratkilometer gehabt damals, also das Dreifache ungefähr von heute.
Aha.
Und jetzt hat er tatsächlich nur noch 80 Quadratkilometer.
Wie du vorher erklärt hast, mit der Verlandung.
Mit der Verlandung. Und man schätzt, dass der wahrscheinlich nur noch so 7.000 bis 8.000 Jahre da sein wird. Und dann ist er ganz verlandet. Und
Ja.
Diese Verlandung liegt an seinem Zufluss. Der Hauptzufluss ist die Tiroler Achen. Die kommt aus den Kitzbüheler Alpen. Das sind das ist so ein erosionsgefährdetes Grauwackengebirge, nennt man das, also auch aus Kalk. Das schwarbt einfach einen Haufen Zeug rein. Mhm. Und bei Niederschlägegrad wird eine große Menge an Schwebstoffe reintransportiert in dieses Aachendelta und dann ein Teil schon im Flusslauf abgelagert, aber ganz viel eben auch in den See rein. Und man schätzt, dass 258.000 Kubikmeter von Feststoffen jedes Jahr in den See kommen. Das ist also ein Haufen Zeug.
Das ist ein Haufen Zeug.
Das ist ein Haufen Zeug. Und das Delta schiebt sich immer weiter in den See rein und man versucht es auch so ein bisschen auszubaggern teilweise. Aber tatsächlich wandert auch dieser Hauptarm um bis zu 25 Meter jedes Jahr in den See rein. Das verlandet also tatsächlich in der Hirschauer Bucht und in der Chieminger Bucht.
Das ist gewaltig, was Gebirgsbäche vor allem an Geschiebe transportieren pro Jahr.
Wahnsinn. Und ich bin ja immer ganz erstaunt, wenn man reinhorcht in so einen Bach. Der schaut ja ganz klar aus eigentlich, aber das ist wahnsinnig laut. Das rumpelt und pumpelt da innen drin. Da macht man sich oben gar keine Vorstellung. Da pritschelt der bloß ein bisschen. Aber unten rollen ja die Storner richtig. Also das ist, finde ich, eine ganz erstaunliche Sache, weil man meint, im Wasser ist es so ruhig. Na, oben drüber ist es ruhig, unten ist es richtig laut.
Das Tiroler Aachen-Delta ist ein ganz besonderer Naturraum.
Das ist ein ganz besonderer Naturraum. Das ist ein in Mitteleuropa eigentlich einzigartiges, ganz natürliches Binnendelta mit so einer Biotopenvielfalt von Kiesflächen, die vegetationslos sind, wo aber wieder bestimmte Vogelarten dringend darauf angewiesen sind, dass da brüten können. Dann üppige Weichholzauen, Hartholzauen, also die Waldbereiche, die eben mehr oder weniger überschwemmt werden. Und dann natürlich diese Streuwiesen und dann auch die echten Moorbereiche. Und diese Kiesflächen, wie gesagt, für Tiere besonders interessant. Aber ich finde diese Streuwiesen am schönsten. Streuwiesen nennt man Wiesen, wenn die nur einmal im Jahr und im späteren Jahr eigentlich dann gemäht werden als Einstreu. Die sind als Futter nicht so geeignet, weil sie meistens recht hart sind, recht zart, recht starrig. Und diese Streuwiesen, die haben eine richtig schöne Vegetation, weil sich eben da durch die Ruhe, die die Wiese zum Regenerieren hat, aber dann auch die Maat, die noch kommt, bildet sich kein Fuiz aus Gras, sondern da können die Samen dann auch tatsächlich keimen. Also die Blumen können blühen im Frühjahr, im Frühsommer, dann können sie aussamen und das Gras macht kein Fuiz, die können dann eben wieder kommen im nächsten Jahr. Und da wächst unter anderem die sibirische Schwertlilie. Und das ist so eine Traumpflanze, eine richtig schöne Traumpflanze mit drei Blütenblättern, die ja, eine wie eine Landebahn für Hummeln und Bienchen darstellen. Und dann hat er gesagt, die Schwertlilie, Iris heißt es auch botanisch, die ist die Pflanze der Botin, der Göttin Juno. Also die Iris war auch eine Göttin im antiken Griechenland. Und immer, wenn man einen Regenbogen gesehen hat, dann wusste man, jetzt kommt eine Botschaft der Göttin Juno, die von der Iris zu den Menschen gebracht wird. Und das ist wie diese Iris, wie diese sibirische Schwertlilie, die eben auf den Streuwiesen besonders rund um den Chiemsee im Tiroler Aachendelta ist. Das ist tatsächlich das größte Vorkommen von Mitteleuropa, da am Tiroler Aachen. Es gibt auf den Eibsee-Inseln noch ein paar. Eine sehr, sehr seltene, schöne Pflanze, steht unbedingt unter Naturschutz. Sie ist wirklich selten. Und die ist noch gar nicht so lang da. Das ist eigentlich ein Neophyt, ein Einwanderer, weil es bei uns wärmer war. Vor 400 Jahren ist die gekommen. Ihr Heimat ist eigentlich da in den sibirischen Tieflagen. Ah. Da ist aber kälter geworden. Das war die kleine Eiszeit, wo man ja die Bilder auch kennt, wo die Kanäle durchgefroren waren, zugefroren waren, wo die Leute Schlittschuh gefahren sind. Und da war es eben so kalt, dass die Schwertlilie sich nach dahin vermehrt hat, wo es wärmer war. Da konnte sie einfach dann auf einmal keimen. Und da war es aber auch kalt genug, dass sie ihre Winterruhe hat. Die braucht sie nämlich auch. Zu warm hilft auch wieder nichts. Ne? Muss also ausgewogen sein. Und da gibt es einen berühmten Botaniker, der heißt Clusius oder hieß Clusius. Der hat es als sensationelle Entdeckung notiert, dass man diese sibirische Schwertlilie jetzt tatsächlich auch bei uns hat. Gell? Also was Wunderschönes. Und diese Dreiteilung von der Blüte, die sagt man symbolisch, das steht für Mut, Weisheit und Glauben. Und deswegen wirkt die oft als Talisman auch verwendet und findet man auch ganz oft in Wappen drin, dass sie für Mut, Weisheit und Glauben steht. Also eine schöne Pflanze. Mhm.
Das Tiroler Achendelta, ein ganz besonderer Naturraum.
Auf der einen Seite und der Abfluss vom Chiemsee ist übrigens die Alz. Mhm. Das ist ein kleines Flüsschen, ist 63 Kilometer lang und mündet dann bei Marktl ungefähr in den Inn. Es war einmal eine der fischreichsten Flüsse, allerdings wurde die dann sehr genutzt. Es gab, es wurden Kanalisationen neigeleitet, es kamen Staustufen. Und in den letzten Jahren hat man eben festgestellt, die Fische werden immer weniger, die Insekten, die Pflanzen werden immer weniger. Es sind Renaturierungsmaßnahmen im Gange und ich hoffe, es wird wieder so sein, dass ganz viele Regenbogenforellen gibt und Saiblinge und Eschen und Hechten und Nasen. Das wäre schön. Mhm. Das wäre
schön. Der Chiemsee ist auch sagenumwoben und hat eine lange Geschichte, vor allem auch die Inseln.
Vor allem auch die Inseln. Es gibt ja die Sage, dass einmal eine Stadt da war, wo der Chiemsee war. Und die haben reiche Äcker gehabt und viel Geld verdient damit. Aber die waren dann so lebensentfernt oder so von Gott entfernt schon, übermütig, dass sie während der Messe ihr Viech hinausgedrungen haben und typischerweise mit den Butterkugeln Kegel geschrieben haben. Mhm. Ja, immer das Gleiche.
Kennt man aus vielen Sagen.
Vielen Sagen. Und dann haben sie einen riesen Donner da und der Blitz ist reingefahren und die ganze Stadt ist untergegangen. Nur die zwei Klöster sind blieben auf die Inseln. Die kleine Krautinsel ist blieben, damit sie die Klöster ernähren können. Nicht? Und manchmal an neblige Tage, da hört man noch die Glocken von der untergegangenen Stadt. Hört man noch. Sehr gruselig. Mhm. Die drei Inseln, Fraueninsel, Herreninsel und Krautinsel, die größte ist die Herreninsel. Das ist bekannt natürlich europaweit, weltweit berühmt als Touri-Hotspot wegen Ludwig, seinem Märchenschloss, wo er das Versailles nachgebildet hat und wo tatsächlich der Spiegelsaal ja länger ist als im echten Versailles. Mhm. Hat natürlich recht gehabt.
Das ist total interessant. Ich war mal in Versailles und hat mir eben das Schloss da angeschaut und die ganze Zeit habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt bin ich auf der Herreninsel. Also die haben das schon wirklich sehr genau nachgebaut.
Und auch irgendwo enttäuschend dann in Versailles, dass der Spiegelsaal gar so klar ist. Ja, genau. Ja, muss man eigentlich schon sagen. Aber die Geschichte von der Herreninsel ist ja wesentlich älter als vom Ludwig. Man hat bei Ausgrabungen tatsächlich steinzeitliche Funde gemacht. Es gibt einen Neptunshügel, wo offensichtlich zur Römerzeit ein Heiligtum einmal gewesen ist. Das ist da ganz im Süden, so ein Hügel, ein bisschen vom Ufer zurückgesetzt. War sehr beliebt natürlich, damals als zur Urbesiedlung, weil es einfach eine geschützte Lage hat, mitten im See drin. Ne? Mhm. Und es wurde dann zum Augustiner Chorherrenstift recht bald umgebaut, das Kloster sieht man heute noch, aber bei der Säkularisation 1803 ist es dann eben in den Staatsbesitz übergegangen, wurde versteigert, immer wieder weiterverkauft und irgendwann hat es ein schwäbisches Holzkonsortium aufgekauft und die wollten die ganze Insel abholzen. Und da haben sich tatsächlich dann die Bürger rundherum, also waren sehr entsetzt, weil es ein sehr, sehr schöner, sehr alter Wald mit vielen, vielen großen Bäumen ist und haben sich als Petition damals an den König gewendet. Und gleichzeitig hat auch der Heinrich Noé, das ist ein Münchner Archivar gewesen, der hat es auch festgestellt. Der hat natürlich einen direkten Draht dann gehabt. Nicht? Und der Ludwig tatsächlich als Naturliebhaber hat festgestellt, eine der letzten großen, schönen Wälder und das in derer Lage und hat die Insel gekauft und hat allerdings noch 200 Bäume denen zugestehen müssen, das rausnehmen, die allerschönsten, auch grad, gell? Und hat dann aber festgestellt, da ist sein Versailles und hat die Insel bauen lassen, hat das Schloss bauen lassen. Ja, es war damals noch der gespenstige Mönch da, gell? Weil der hat nämlich was versteckt, wo säkularisiert ist, hat er seinen Schatz versteckt. Aha. Und angeblich hat der zur Bauzeit von Herrn Chiemsee da noch gespukt und hat seinen Schatz gesucht, aber jetzt findet man nimmer. Vielleicht auch, weil das Ganze weltlicher geworden ist. Natürlich, nach dem Tod von Ludwig ist nicht fertig gebaut worden. Es ging dann an den bayerischen Staat irgendwann über, nach 1918. Und die interessanteste Zeit war eigentlich, wie ich finde, oder für uns heute wichtigste Zeit, 1948. In dem ehemaligen Klostergebäude wurde da nämlich der Verfassungskonvent abgehalten. Also die Väter des Grundgesetzes haben damals die Grundlagen unseres Grundgesetzes auf Herrn Chiemsee bestimmt. Und da hätten sich also kaum einen schönen Ort aussuchen können, weil in diesem jetzigen alten Schloss, heißt es, also das ehemalige Klostergebäude, da gibt es nämlich etwas ganz Besonderes, da ist ein Rosengarten. Ein Rosengarten im Innengarten, und das ist ein Rosengarten, da sagt man, wenn man sich in einem Rosengarten aufhält, dann hat man nicht nur die besten Ideen und die größte Ruhe, sondern man ist auch inspiriert, um neue Dinge zu tun, um Dinge aufzugreifen. Und die Rosengärten in dieser Art gibt es tatsächlich seit dem Mittelalter. Das war der Herrschaft vorbehalten, um neue Ideen zu haben, nicht auszudenken, was passiert, wenn das Volk auf neue Ideen kommt. Gell? Und dann steht neben diesem alten Schloss, wo eben das Verfassungskonvent war, auch noch ein Tulpenbaum. Und Tulpenbäume sind etwas ganz Besonderes. Die Tulpenbäume kommen jetzt eigentlich aus Nordamerika. Sie sind keine Neophyten, sondern sind nur gepflanzt. Sie sammeln sich nicht weit aus, sondern die pflanzt man an, weil es wunderschöne Blüten haben. Jetzt blühen sie gleich wie Tulpen, schaut das aus. Fällt aber gar nicht so arg auf, weil sie also gelb-grünlich haben. Eine wunderschöne Herbstfärbung, wie der Indian Summer. Und das ist ein Baum, da geht man gerne hin, ein Versammlungsbaum in die USA, also gerade für die indigenen Völker in die USA, die treffen sich bei den Tulpenbäumen, weil es einfach so wunderschön ist, ein Ort, der Ruhe gibt, der Ruhe schenkt. Und der Tulpenbaum war bei uns tatsächlich auch vor vielen, vielen Jahrtausenden schon heimisch. Bevor die ganzen Eiszeiten kamen, war das ein typischer Baum in Europa. Und man sagt, es ist ein molekulares Fossil, das ist also aus der Dinosaurierzeit übergeblieben, dieser Tulpenbaum, um den man sich versammelt und der genau da steht, wo der Konvent war. Das finde ich doch gut.
Total, total interessant. Tulpenbäume und Rosenblüten. Dann schauen wir noch auf die Nachbarinsel, die ist auch ganz wichtig. Die Fraueninsel im Chiemsee. Ein ganz besonderer Platz, der irgendwie eine mystische Ausstrahlung hat.
Ja, vollkommen. Ich finde, das schaut, gerade wenn es ein bisschen neblig sind im Herbst, das schaut aus wie Bayerisch Avalon. Also wie diese keltische Insel, wo mit der Artus-Sage, wo ja die weiße Frau dort war. Und das passt ganz gut, weil wir haben auf der Fraueninsel ja auch eine weiße Frau, die heilige oder selige Irmingard vom Frauen Chiemsee, die Äbtissin dort war. Ich finde ja, es ist eine Heilige. Gell? Sie ist ja eigentlich selig gesprochen. Aber wir hatten, da muss ich ein bisschen ausholen, wir hatten im Gymnasium 5., 6. Klasse Handarbeiten. Unsere Handarbeitslehrerin hieß auch Irmingard. Frau Irmingard, Nachnamen leider vergessen. Aber die war vom Frauen Chiemsee. Und die hat immer gesagt, Mädel, betz zur heiligen Irmingard, gell? Die hilft euch immer. Und dann habe ich mir vorher Mathe schon aufgehabt. Habe ich mir gedacht, tue ich das halt einmal. Gell? Tue ich das halt einmal. Und ich habe einen Zwarer gehabt. Ja. Die muss heilig sein. Mhm. Die muss heilig sein. Hilft alles nichts. Diese heilige Irmingard war tatsächlich eine Äbtissin. Man hat die von 832 bis 862, ist relativ jung gestorben. Das war eine Tochter vom Kaiser Ludwig von Deutschland und von der Königin Hemmer, einer Welfenfürstin. Die ist mit 24 Jahren dann in die Benediktinerinnenabtei von Frauenwörth kommen, hat da verschiedene Wunder gewirkt, hat Frauen geheilt, hat vor allem sich um die Mädchen gekümmert, die Mädchen in Nöten. Da würde ich mal sagen, sie war kräuterweise und wusste, was man tut, wenn es dringend ist. Mhm. Könnte man im weitesten Sinne so auffassen. Und das bestärkt natürlich auch diese Auffassung, weil sie vor allem bei Kinderwunsch angerufen wird und angerufen wurde. Sie hat sich vermutlich mit Kräutern ausgekannt. Heute sieht man noch, wie sehr sie verehrt wird. Es ist ja der Sarkophag in der Klosterkirche, in der wunderschönen drin. Und da legen die Leute heute noch Madonnenlilien hin, diese schönen weißen Lilien, die ja die Maria überreicht gekriegt hat vom Erzengel Gabriel als Zeichen, dass sie ein Kind gebären wird. Also ein typisches Zeichen. Und es sind ganz viele Votivtafeln auch drin. Danke, Irmingard, dass du Käufer hast. Das ist unser Schorschi, unser Sofal. Passt recht gut.
Ja. Und ganz beeindruckend ist, wenn man in diese Kirche reingeht, die Eingangsstufe, die steinerne Eingangsstufe, die so austreten ist.
Die ist unglaublich ausgetreten. Mhm. Da denke ich mir einmal, wenn ich da drüber gehe, wie viele hunderttausende Menschen sind da reingegangen, sind da draufgetreten über hunderte Jahre. Und was ich aber auch spannend finde, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, über dem Eingang links und rechts an den Ecken, da sind jeweils so Art Masken. Man nennt es auf Englisch Gargoyles, also ja, wie Dämonenmasken. Aha. Und die Blicke kreuzen sich von denen und die gehen genau zusammen, bevor man da reintritt. Also als ob jemand gescannt wird, bevor er da reingeht. Und das sind keine Dämonen, das sind Schutzgeister, würde man sagen, die tatsächlich jeden ja, durchleuchten, bevor er reingeht. Aber dann,
muss ich nächstes Mal schauen, wenn ich
da bin. Du musst mal unbedingt schauen. Ja. Und dann finde ich, es umfängt einen richtigen Lilienduft, wenn man reingeht. Das ist das Nächste, sind die Madonnenlilien, die wirklich ganz viel da drin sind. Und ich bin immer wieder fasziniert von der Madonnenlilie. Weißt du, wo die herkommen ist übrigens? Mm-mm. Ja, also nicht ganz christlich, die Madonnenlilie, also diese weiße, schöne Lilie, die ist so entstanden, dass der Zeus, der hat ja, ne, griechische Mythologie, der Zeus hat ja immer einen Haufen so Damen gehabt, nicht? Und wieder mal eine schwanger geworden. Und die hat aber dann das Kind versteckt, weil sie Angst gehabt hat vor der Hera, vor der Gemahlin vom Zeus. Verstehe ich, nicht? Ja. Und der Zeus fand aber, dass der kleine Herakles doch also viel Potenzial hat, gell? Und hat sich gedacht, den kleinen Herakles, den lege ich jetzt der Hera an die Mutterbrust, nicht? Und der hat, ja, kräftig wie er war, hat er so hitzung, dass die Milch rausgespritzt ist über den ganzen Himmel, hat die Milchstraße gebildet, aber ein Tropfen ist zu Boden gefallen, mhm. Und ja, es erwuchs eine wunderschöne Lilie daraus, eben die Madonnenlilie, ganz keusch, so wie auch die Hera. Und das ist auch der Hintergrund, warum die so als ja, keusche Blume der Reinheit dargestellt wird. Die wächst nämlich in der Macchia und man kommt kaum hin an die Madonnenlilie, weil so viele Dornen rundherum sind. Sie duftet wunderbar, aber man kommt nicht hin. Und sie ist in der Frauenheilkunde eine ganz wichtige Heilpflanze. Bei allen Schädigungen des Unterleibs nimmt man die Blütenblätter eingelegt in Olivenöl. Das hat schon die heilige Hildegard von Bingen empfohlen, dass man das so verwendet. Und sie soll auch noch gemütshebend sein. Tut also sehr, sehr gut. Mhm. Wir haben noch zwei Inseln übrigens auf der...
Ich würde nur ganz kurz auf die Lindenecke auf der Fraueninsel, die war mir noch ganz wichtig.
Die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Das ist natürlich auch so eine Marien-Madonnen-Sache. Es gibt die Marienlinde, eine uralte Linde, weit über 600 Jahre. Manche sagen, es ist eine tausendjährige Linde. Sie ist leider nicht mehr so schön beieinander, ist mit Drahtseile gesichert und es steht dabei, dass sie jetzt in Würde sterben darf, diese alte Linde. Ich finde es aber ganz beeindruckend. Und es sollen angeblich immer 7 Linden gewesen sein, die am höchsten Punkt, immerhin 8 Meter über dem Wasser, die am höchsten Punkt von Frauenchiemsee stehen. Namentlich bekannt ist noch die Tassilo-Linde, die der Herzog Tassilo angeblich gestiftet hat, ne? Der wird dann auch so gute 1000 Jahre alt sein. Sehr schöne alte Linden. Es wurden in den letzten Jahren auch welche nachgepflanzt, weil welche auch vom Sturm zerstört wurden. Und in den letzten Monaten, Wochen war eine Diskussion, dass man ein Grab gefunden hat, unweit dieses offensichtlich sehr alten Kultorts. Ein keltischer Kultort wird es gewesen sein. Was haben wir wieder bei Avalon? Mhm. Und angeblich soll da die originale Grabestätte der Irmengard sein. Vielleicht da bestattet, da in die Kirche gebracht, man weiß es nicht genau. Mhm. Aber das finde ich schon sehr spannend und das ist ein sehr, sehr schöner Ort.
Ich habe das Gefühl, auf der Fraueninsel, da kann man diese lange Geschichte direkt spüren.
Da kann man das richtig spüren, wobei sie ist so urkeltisch. Und das Keltische ist ja natürlich auch unsere direkte Vergangenheit. Auch vom kulturellen Habitus hier mit der Steinzeit haben wir nicht mehr so die Verbindungen eigentlich. Aber zu dieser keltischen Mystik, ich finde, die kann man irgendwo noch spüren. Und da ist es ganz, ganz greifbar. Auf der Krautinsel, wo man die 4. Insel, wo man nur mit dem Boot anlegen kann, da spürt man das nimmer so arg. Das war nie ein großer keltischer Ort, Kultort. Das war zur Steinzeit dafür schon besiedelt. Also ein Steinzeit-Siedlungsort, der im Mittelalter dann zum ja, Garten von den beiden Klöstern wurde. Das ist eher weltlich, da ist nicht diese Mystik drin. Das ist eine ganz praktische, pragmatische Geschichte, wo man sich denkt, ja, da ist die Vergangenheit. Auch auf Herrn Chiemsee, das ist eher die überwältigende Natur, die da in Sicherheit ist. Das Schloss finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde dieser Wald, dieses Naturwaldreservat, das finde ich so unglaublich, dass die Seide dafür es ist und die Bäume umfallen und wie sich das entwickelt und dass es ein echter Buchenwald wird, wie es bei uns im Voralpenland ist. Aber auf der Fraueninsel, das ist tatsächlich was Mystisches, wo wir eine Verbindung haben. Es gibt übrigens noch eine vierte Insel.
Ja?
Eine ganz kleine Insel. Insel ist ja dadurch gekennzeichnet, dass, oder von der Erklärung her, es muss mindestens ein Baum Platz haben drauf. Wobei es auch eine Felseninsel gibt, wo keiner wachsen kann wegen dem Felsen, aber also Platz dafür muss sein.
Dann ist es eine Insel.
Dann ist es eine Insel. Und der Schalch heißt das ist eine ganz winzige Insel vor Frauen Chiemsee, also nördlich von Frauen Chiemsee, und das markiert eine Untiefe für die Segler, für die Schiffer damals, und die ist künstlich gebaut. Das ist also ein aufgemauertes Quadrat, ausgerichtet nach den Himmelsrichtungen, und drauf steht eine Weide. Traditionell schon, man weiß, dass die ein paar Mal schon vom Sturm umgefallen ist. Weiden werden nicht so alt, die werden kaum älter als 100 Jahre, und die ist immer wieder erneuert worden, und das ist also auch eine vierte Insel, wobei aus der natürlich wenig stattfindet.
Und botanisch ist jetzt auch nicht so spannend.
Nein, tatsächlich, bis auf die Weide. Aber da musste man hinschwimmen zu botanisieren. Und nachdem ich gerne bade, aber nicht so gerne schwimme.
Warst du dort noch nicht?
War ich dort noch nicht.
Sehr interessant. Auf der Fraueninsel, muss ich nur sagen, gibt es ja auch, also gibt's ja alte Linden. Und es gibt ein Wirtshaus, das heißt Zur Linde. Und das hat auch schon eine lange Tradition.
Das hat eine ganz lange Tradition. Das ist seit über 600 Jahren in Betrieb. Und das wird wohl auch, also Grabungen zufolge war das auch zur keltischen Zeit schon ein Zentrum und man hat dort wohl auch schon gewohnt.
Unser Thema heute sind die bayerischen Voralpenseen. Gerade haben wir uns ausführlich über den Chiemsee unterhalten und in der kommenden Stunde schauen wir als nächstes auf den fünftgrößten See Deutschlands, nämlich auf den Starnberger See.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem Vormittagsratsch. Heute geht's um die Voralpenseen in Bayern. Frei nach dem Motto, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Und jetzt machen wir unsere Tour weiter an den bayerischen Voralpenseen. Der Chiemsee war der größte in Bayern, der drittgrößte in Deutschland. Und jetzt kommen wir zum nächsten.
Das ist der Starnberger See. Das ist jetzt bei mir daheim. Da bin ich natürlich ganz hin und weg. Und im Morgen einfach gern, auch wenn ich gar nicht so oft dort bin. Was ich viel lieber mag, ist rundherum radeln. Ja, Sport am Wasser, haben wir ja gesagt gehabt. Es ist auch traditionell, dass man rundherum geht um den Starnberger See. Das ist immer der Dreikönigsmarsch, sinnigerweise am 6. Januar. Und da ist man schon unterwegs.
Das ist ja ewig weit.
Das sind 50 Kilometer außenrum. Man geht so gute 12 Stunden. Es sind immer schöne Wege. Man findet auch, die Orientierung ist also kein Problem, immer einen See entlang. Und wenn man nicht weiter weiß, dann geht man halt dann nächstes Ufer entlang. Wunderschön zu gehen. Ich fahre meistens bei Tutzing runter und komme dann über Percha wieder rauf. Das ist zum Radeln schöner. Zu Fuß zu gehen, geht man besser an der Ostseite runter, weil dann kann man nämlich in Tutzing in die S-Bahn einsteigen und spart sich die Stückel von Tutzing bis Starnberg, weil da ist nämlich das Einzige, wo dann einmal kein Fußweg mehr ist. Da muss man beim Radeln auf die Straße gehen, auf die Straße fahren, oder man geht auf der Straße, das ist blöd. Der Starnberger See hat früher Würmsee eigentlich geheißen. Die Flusswürm kennt man ja immer noch. Und erst seit 1962 heißt der Starnberger See. Starnberger See klingt einfach besser als Würmsee. Nicht?
Ja, Würm erinnert an Würmer, hat aber mit dem eigentlich gar nichts zu tun.
Nein, das kommt von der Würmina. Das ist der Flusswürm. Das heißt die Schnelle. Die Schnelle oder die Wilde. Einfach weil die Würm eigentlich als Gletscher abfluss. Also der Starnberger See ist auch ein glazialer See. Da hat der Isar-Loisach-Gletscher bei der letzten Kaltzeit tatsächlich dieses Becken ausgegraben. Und der Abfluss, der Hauptabfluss, war dann die Würm. Und das ist natürlich so ein Gletscherabfluss, der konnte schon ganz schön reißend und schnell sein. War es vor 5000 Jahren, vor 1000 Jahren immer noch mehr als heute. Es wird immer ruhiger eigentlich. Und vor allem ist ja auch hinter der Würm oder zwischen der Würm, zwischen dem Würmlauf bei Gauting, wo es dann so richtig als Flüsserl anfängt, und dem Ablauf bei, am Nordende vom Starnberger See. Da ist ja auch noch das Leutstettener Moos, ein ganz naturbelassenes Moor. Also Moos ist ja das bayerische Wort für Moor. Und das ist ein Riesenpuffer. Das heißt, wenn ein Hochwasser kommt, dann ist es seltenst, dass die Würm wirklich ansteigt. Das habe ich jetzt ein-, zweimal in den letzten so und so vielen Jahren, wo ich schon da lebe, erlebt, dass die wirklich raufgeht. Und in Gauting geht es auch nie übers Ufer, höchstens bei Leutstetten einmal. Das ist einfach dieser Speicher dahinter und deswegen ist das gar nicht mehr reißend. Und da sieht man auch sehr schön, das Leutstettener Moos ist tatsächlich eine Verlandungszone. Das war früher auch See und ist jetzt eben verlandet und dann haben wir jetzt das Moos. Also ich mag ihn sehr gerne. Es ist eine schöne Stimmung einfach über dem See, wenn der glitzert, und zu allen Jahreszeiten. Im Winter ist er ganz, ganz wichtig für die Zugvögel, die da Station machen am Weg nach Süden oder am Weg nach Norden, wenn sie wieder zurückkommen. Deshalb ist er auch ein Ramsar-Schutzgebiet, also ein Feuchtbiotop-Schutzgebiet seit den 70er Jahren immerhin schon. Er friert auch nur ganz selten zu, alle 10 Jahre etwa nur, weil er so tief ist. Zufrieren tut meistens dann die Starnberger Bucht ein Stückel, aber ganz zufrieren tut er eigentlich nie. Deswegen ist er so wichtig für Langstreckenzieher. Die schönste Beschreibung vom Starnberger See stammt aber vom Karl Valentin. Der hat es also irgendwie passend auch zu der Mentalität der Starnberger so zusammengefasst, soweit wir über Starnberg alles berichtet. Nächsten Sonntagnachmittag um 12:30 Uhr findet im Starnberger See ein Karpfenrennen statt mit darauf folgendem Brillantfeuerwerk. 12 zehnpfündige dressierte Karpfen schwimmen mit Motorboot und Musikbegleitung von Starnberg nach Seeshaupt. Während dem Rennen ist der See für Fußgänger gesperrt.
Das ja. ist eh wunderbar. Genau.
Aber wir zum Glück, Sam, haben wir jetzt kein Karpfenrennen, sondern wir können richtig losgehen. Und ihr unterteilt es immer diesen Weg recht gern in ein paar Etappen, die man sich anschauen kann. Also erst einmal von Starnberg nach Bergen über. Da geht man also direkt an der Nepomuk-Brücke vorbei. Das ist eine Klappbrücke über der Würm, über dem Abfluss der Würm, weil dahinter ein Schiffswerft ist, dass die halt rein und rausfahren können. Einmal sehr, also als Kinder ist schon aufregend, von den Klappen auf und zu geht, nicht? Dann kommt der Badeplatz im Percha, Kämpfenhausen. Ich gehe nicht so gern in den See da, weil da ist so viel Nixkraut. Das kitzelt immer so am Bauch.
Nixkraut,
ja. Es ist eine tatsächlich, verbreitet sich seit dem Mittelalter schon bei uns. Je wärmer es wird, umso mehr Nixkraut gibt es. Ist ein Bioindikator, diese Wasserpflanze, für die Erwärmung. Und man sieht richtig, dass das immer wärmer wird. Das kitzelt eben so am Bauch. Da muss man drüber schwimmen und dann dahinter ist gut, aber da ist wieder so tief und da weiß ich ja nicht, wer da unten alles wohnt.
Geht es dir also?
Ja, das geht mir auch so. Also ich gehe lieber dann weiter Richtung Berger Schlosspark. Da muss man um das Schloss außen rum. Das ist aber auch ganz spannend, weil der Schlosspark, den finde ich eigentlich viel schöner zum Anschauen. Da ist nämlich eine Wand dahinter, eine Nagelfluhwand. Da waren wir früher beim Bouldern auch ein bisschen. Sehr schön, darf man inzwischen nicht mehr. Das waren wilden 80er Jahre, da hat man das noch gemacht. Aber da soll eine Höhle sein. Eine Höhle, die tief hineingeht in den Berger Berg. Und da wohnen drei Fräulein. Eine weiße, eine schwarze und eine, die ist halb schwarz und halb weiß, und ein Pudel haben sie auch noch dabei, und die hüten einen unglaublichen Schatz. Also kann man mal probieren, wenn man zufällig da ist, dass man die findet.
Dass man die findet.
Ja, kann man reingehen. Wenn man es nicht findet, dann geht man halt weiter Richtung Ambach, da kommt man in Leoni vorbei. Das hat mir immer schon gefallen, das Leoni ist ein Name, der gar nicht dazu passt. Also immer diese Orte auf Ing, ja, wir Kinder aus Ing, hörst du diese berühmte Artikel. Und irgendwas mit Bach und Berg, aber Leoni klingt, ist ja was Italienisches eher. Und es ist so, dass ein Staatsrat, ein ehemaliger Bayerischer, das war der Franz von Krenner, der hat festgestellt, dass es da einen herrlichen Platz gibt, der so ein bisschen erhöht am See liegt, wo man auf die Alpenkette schauen kann und Sonnenuntergang kann man haben. Und dann hat er sich eine Villa gebaut und leider ist er schon sehr früh gestorben, dann nachdem die Villa fertiggestellt war. Und der hat es Ganze einem Musiker vermacht, und zwar dem Bassisten der Königlichen Hofoper, einem gewissen Giuseppe Leoni, ein Italiener. Ja. Ja. Und der hat dann geheiratet, nachdem er das geerbt hatte, und hat aus dem Ganzen ein Wirtshaus gemacht, richtig gut gekocht ist worden. Die Frau hat bayerisch gekocht, er hat italienisch gekocht. Also so wie man es heute noch mag. Mhm. Und da hat man gesagt, man geht zum Leoni. Und das Leoni, das hat sich dann tatsächlich als Ortsname eingebürgert und heißt immer noch Leoni.
Das ist interessant.
Sehr interessant. Und mir gefällt es da auch richtig gut. Einmal ist es direkt am See dort. Und dann ist aber da noch eine ganz, ganz schmucke Blumenwiese. Und zwar hat die Volkshochschule München da das Haus Buchenried, also ein Lehrhaus, ein Institut, wo Kurse gemacht werden. Und da haben sie davor eine Wildpflanzenwiese angelegt mit heimischen Wildpflanzen. Und da kann man botanisieren, so viel man mag.
Kannst du da mit dem Mann hingehen?
Ja, weil da kann er zum Baden gehen dabei, da kann er einen Steckerlfisch essen, da kann er viel machen und ich kann botanisieren.
Du kannst botanisieren.
Ohne Ende. Zum Beispiel ist sehr schön da der ausdauernde Lein. Das ist eine Pflanze, die man wirklich sehr selten sieht. Das sind also botanische Raritäten da, die eben da das Richtige finden. Das ist angelegt worden mit ein bisschen Sand, dass halt nicht zu fett wird, dass kein Gras drin ist. Und dieser ausdauernde Lein, das ist die Wildvarietät des Zuchtleins, des Flachs, genau. Die Faser wird ein bisschen rauer, also nicht ganz so fein wie der echte Lein. Aber man hat den sehr wohl verwendet früher, weil er früher eigentlich gut gewachsen ist. Er braucht aber halt diese Wildstandorte, die nicht immer höchstens einmal im Jahr gemäht werden, sehr wenig Eutropierung haben, also keine Nährstoffe, die eingetragen werden. Es gibt noch in der Garchinger Heide zum Beispiel und es gibt eine Erhaltungszucht in Regensburg im Botanischen Garten und es sind wunderschöne hellblaue Blütchen, ganz zart und am besten gefällt mir, wenn abends die Sonne reinscheint, dann leuchten die richtig. Also eine wunderschöne Pflanze, hat man früher eben als Faserpflanze verwendet und auch als Heilmittel, also die Leinsamen sind einfach von diesem Lein die Samen, die man hergenommen hat.
So ein See, der ist ja nicht überall gleich warm oder gleich kalt.
Nein, der ist nicht überall gleich warm und gleich kalt. Es ist auch ganz wichtig, auf welcher Seite man ist. Also wenn man in der Früh baden will, dann geht man am besten auf die Westseite nüber, wo die Sonne schon hinscheint. Da ist er ein bisschen flacher, da erwärmt sich schneller. Die Ostseite, da geht es relativ schnell, ganz zackig tief runter. Zum Beispiel bei der Allmannshauser Steilwand, also etwa 70 Meter tief, geht es da direkt runter bis auf die tiefste Stelle vom See. Bei knapp 130 Meter sind es dann. Und diese Allmannshauser Steilwand, das ist jetzt nochmal südlich von Leoni, beim Schloss Allmannshausen. Tauchrevier heißt dann auch Seeburg und sowas.
Sehr gefährlicher Tauchplatz.
Ein ganz, ganz gefährlicher Tauchplatz. Also gezählt hat man zwischen 1994 und 2017 sind tatsächlich 20 Taucher ums Leben gekommen. Und das ist deswegen so interessant, weil es eben diese 70 Meter Steilwand ist, die man runter tauchen kann. Es steht auch bei 40 Meter ein Schild, dass man mit dem normalen Taucherausrüstungssach nicht mehr dürfen gehen kann, weil es einfach wegen dem Druck her nicht mehr passt. Und offensichtlich ist es, also ich gehe da nicht runter, also ich habe Tiefenangst, ne? Muss ja gar nicht haben. Da steht auch tatsächlich, nicht tiefer gehen, mache eben einige, weil es natürlich auch ein Kitzel ist und da können, aber es ist so eine Art Überhang. Und es ist nicht ganz klar zu sehen, sondern leicht trüb und da kann man die Orientierung verlieren, wo oben und wo unten ist. Und die schwimmen teilweise dann die Wand entlang und wissen nicht mehr, wo sie raufkommen. Also wahnsinnig gefährlich. Ich schaue es mir lieber von oben an und schaue mir vor allem, wer da nämlich noch alles wächst.
Ich würde sagen, schauen wir lieber wieder zu den Pflanzen. Ja,
und die sind am Seerand, wo ich hingehe zum Boden, gell, das gefällt mir. Da allerdings nicht, da ist nämlich ein kleines Naturschutzgebiet und das hat es in sich. Da ist nämlich die seltenste Pflanze von ganz Europa zu sehen. Es gibt nur 2500 einzeln namentlich bekannte Einzelpflänzchen davon, das ist das Bodensee, vergiss mal nicht. Heißt nach dem Bodensee, weil man es da als erstes entdeckt hat. Ein vergiss mal nicht, wie man so die vergiss mal nicht kennt, aber das hat eine Besonderheit, das muss mindestens einmal im Jahr überschwemmt werden und es braucht das Hochwasser, das drüber steigt, vermutlich wegen irgendwelchen Parasiten, die dann weggeschwemmt werden. Das muss auch im Winter durchfrieren. Ganz, ganz wichtig, wahrscheinlich auch wegen Parasiten sowas. Und das wächst am Wassersaum vom Bodensee, vom Starnberger See und vom Lago Maggiore. Also ein schönes alpines Pfeilchen, vergiss mal nicht. Und das heißt Nyosotis Rehsteineri nach einem Schweizer Pfarrer und Naturforscher. Der hat es entdeckt und dann hat man eben festgestellt, es werden immer weniger. 2500 waren es nur. Und dann hat man eine Erhaltungszucht wieder gemacht im Botanischen Garten in Regensburg und kann diese gekeimten Samen jetzt auch wieder aussiedeln an den Bodensee und an den Starnberger See. Und das ist natürlich besonders geschützt, dieser einzelne Standort. Es steht auch außen tatsächlich im Wasser, bitte nicht hinfahren, einzigartiger Naturstandort. Also Kanufahrer sollen da bitte nicht hinfahren.
Jetzt sind wir noch ein bisschen am Starnberger See unterwegs. Deine Höhepunkte, was du uns empfehlen darfst am Starnberger See?
Na, wir sind jetzt die Ostküste, das Ostufer, Nuntergangen und gingen jetzt das Westufer wieder rauf. Und da kommen wir vorbei von Seeshaupt aus über Bernried. Da ist dieser wunderschöne Bernrieder Park mit ganz alten Methusalem-Eichen, hunderte Jahre alte Eichen, bin ja immer wieder ganz frappiert, wunderschön, gerade jetzt im Frühjahr, wenn die so hell austreiben. Man kommt vorbei am Kloster Bernried, immer wieder ein stimmungsvoller Ort. Und dann nach Bernried, das Schloss Höhenried, und da ist dann der Karpfenwinkel. Und der Karpfenwinkel, das ist unterhalb von Tutzing, so eine Bucht, verlandete Bucht auch mit einem Moor, mit Feuchtwiesen, mit Nasswiesen. Ist ein Naturschutzgebiet, darf man nicht betreten, weil man tatsächlich einiges zerlatschen darf. Und da sind extrem interessante Pflanzen, die man nämlich auch von die Wegerl aus sieht. Da sind diese kleine Allee nach Höhenrieden auf und dann eben diese Wegerl daneben. Und da wächst unter anderem der Lungenenzian. Der Lungenenzian, man kennt ja den normalen blauen Enzian, gelben Enzian,
Frühlingsenzian,
Schusternagel. Das ist auch so ein blauer, blaublühender Enzian, wird aber höher, wird gute 40 cm hoch und hat diese blauen Enzianblüten, die sind einfach viel kleiner und die ganze Pflanze entlang nach oben. Lungenenzian deshalb, weil wie alle Enziane ist der immunstimulierend, der bewirkt also, dass mehr weiße Blutkörperchen gebildet wurden. Er ist schleimlösend, antiviral und den haben wir früher bei Lungenleiden, bei Bronchitis, bei Lungenentzündung genommen. Deswegen Lungenenzian, ganz eine wichtige Heilpflanze. Hat ihm deshalb geschadet, weil man natürlich viel gesammelt hat. Der ist sehr trittempfindlich auch. Ne? Und die Standorte, wo er war, der braucht so wechselfeuchte Feuchtwiesen, Flachmoore, ganz nährstoffarm. Und durch die Intensivierung von der Grünlandwirtschaft und vor allem der Trockenlegung von den Feuchtwiesen ist ihm sein Lebensraum völlig zerstört. Der kann 30 Jahre alt werden, wo er ist, also da eben bei dem Karpfenwinkel. Und da wohnt auch jemand, der den Lungenenzian dringend braucht. Das finde ich immer das Spannendste, wenn sich in der Natur irgendwas recht vernetzt. Wenn der eine den anderen braucht, weil es ihn dann nicht mehr gibt. Und zwar ist es der Lungenenzian-Ameisenbläuling. Sagt dir jetzt nichts unbedingt, aber vielleicht hast du ihn schon mal zufällig gesehen. Das ist ein kleiner Schmetterling, ein ganz kleiner Schmetterling, der unglaublich schön in dunkelblau leuchtet. Es gibt einige Bläulinge, und das ist einer der leuchtendsten Bläulinge. Diese Bläulinge machen eigentlich alles so ziemlich dasselbe. Die sind nämlich ziemlich unverschämt. Und zwar brauchen die eine bestimmte Pflanze als für die Raupen zur Ernährung. Dann schlüpfen da draus die Schmetterlinge, legen ihre Eier, kommen wie die Raupen. Und die lassen sich nach der dritten Häutung, also die brauchen vor allem den Lungenenzian, nach der dritten Häutung lassen sie sich zum Boden fallen und werden dann von den Ameisen ins Nest drungen. Und bis zur Verpuppung werden die den ganzen Winter durch von den Ameisen gefüttert, weil die riechen wie Ameisenlarven und die machen Geräusche wie eine Ameisenkönigin als Larve. Das ist absolut irre. Und erst kurz vor dem Schlüpfen, und die meinen wahrscheinlich, also sie sind eine Ameisen, und erst kurz bevor es ausschlüpfen, da merken beide den Irrtum und da muss der Schmetterling richtig schnell sein. Der geht also dann kurz vorm Verpuppen, gräbt sich der aus dem Ameisenbau aus. Die Ameisen alle hinterher, ja, fass ihn, den Feind, diese Hausnummer. Und dann fliegt er aber ganz schnell davor, weil dann werden sie ihn natürlich auffressen. Absolut irre. Ja. Ich bin immer wieder frappiert über diese Bläulinge, Ameisenbläulinge. Und es gibt eben den ganz seltenen Lungenenzian Ameisenbläuling, der die also echt foppt hier die Ameisen und den gibt es speziell da im Karpfenwinkel noch ganz viel und den sieht man auch flattern. Also ich bin Heute ist es einfach so schön, so als blauer Seelenvogel. Sagen wir mal wieder bei der Farbe Blau. Mhm. Die Farbe Blau, die einem so wohltut und einen so freut. Mhm. Ja, und wenn wir weitergehen, kommt man nach Tutzingen auf. Und da ist etwas, das ist nicht ganz natürlich, aber ich freue mich immer so drüber. Da ist nämlich die Brahms-Promenade. Der Brahms war da zur Sommerfrische, hat da komponiert, nicht? Hat Goethe-Gedichte über den See, über Seen vertont. Und in dieser Brahms-Promenade, da steht eine ganz kleine Skulptur, die ist überhaupt nicht weiter bekannt. Die ist von einer Bildhauerin, die hieß Gertrude Just. Die ist 56 nach Tutzing gekommen und hat sie da angesiedelt oder hat da gewohnt bis zu ihrem Tod 1990. Und die hat eine kleine Skulptur gemacht, die heißt So groß. Und das kennst du vielleicht, wenn man ein Kind sagt, so groß, wie groß bist denn du schon? Ich strecke die Arme so hoch. Genauso schaut es aus. Ein kleines Mädel, das eben die Hände so hoch steckt, so groß, das ist nicht höher als 70 cm, ganz unauffällig. Und ich finde es also das schönste Kunstwerk überhaupt rundherum um den ganzen See. Freut mich. Ja, und dann gehen wir weiter vorbei an der Roseninsel, was natürlich ganz eine eigene Geschichte war, über die wir mal bei den Rosen reden können. Der Ludwig hat ja da diesen Ludwig II. Den Rosengarten anlegen lassen als Labyrinth. Dann geht man vorbei am Schloss Possenhofen. Sissi. Und da wollte auch der Max II. Sein Maximilianeum eigentlich machen, hat aber festgestellt, für Studenten ist es schon recht fad da draußen am Land, die brauchen städtisches Flair nicht. Verstehe ich. Und dann kommt man nach Starnberg rein, also leider, der Weg geht dann nicht mehr am Ufer entlang, sondern muss echt über die Straße ausweichen und kommt dann an der Seepromenade in Starnberg raus. Und da ist nochmal eine sehr schöne Skulptur auch, das ist nämlich ein Löwe. Ein Bronzelöwe, der stammt von der Bavaria, das war das dritte Fahrgastschiff, der im Linienverkehr eingesetzt war, ein Salondampfer. Gell? 1878 ist er gebaut worden und 1940 ist er abgewrackt worden wegen der Rohstoffe für den Krieg. Und nur diese Heckfigur, diesen Löwen, diesen schönen großen, hat man retten können und der steht da jetzt.
Den gibt es noch.
Den gibt es immer noch.
Was ich dich fragen würde, was ist eigentlich das Undosa?
Das Undosa, also Undosa ist ja die Wellenreiche, unter die Welle. Und das war eine Badeanstalt, das erste Wellenbad überhaupt. Das war dampfbetrieben und da sind so Pontone auf den See drauf gestampft praktisch. Ein großer Bau, dampfbetrieben auf den See drauf und hat Wellen gemacht. War schon ziemlich teuer und auch die Zuschauertribüne hat was gekostet. Es war so teuer, dass ich das nicht mehr geleistet. Die Leute haben nichts mehr zahlen können in den 20er Jahren. Ja. Dann war es auch noch so oft kaputt. Das ist natürlich sehr anfällig
gewesen. Ja, wann war das dann?
Ja, das hat schon angefangen. 1908 ist es eingeweiht worden. Also 1908
ein künstliches Wellenbad.
Bis 1921 war das Wellenbad in Betrieb. Dann war es immer noch ein Strandbad. Und das Strandbad wurde aber wegen Baufälligkeit dann tatsächlich 1981 abgerissen. Mhm. Und jetzt ist nur noch so wieder da mal sagen, Schickimicki-Treff.
Ah ja.
Ja, du findest mich da nicht so oft. Ich mag dann lieber ein Steckerl-Eis und mich so an See setzen.
Sehr nett. Viele interessante Details, auch ganz viele, die ich nicht gewusst habe. Hast du heute schon wieder Zeit, das ist hochinteressant. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Und jetzt schauen wir vom Starnberger See weiter in Richtung Süden, in Richtung Berge. Da ist ein wunderschöner See, das ist der Kochelsee und drüber der Walchensee.
Genau, ich habe mich überlegt, welche Seen können wir überhaupt besprechen. Gell? Und da gibt es einen Ratgeber, an den ich mich gehalten habe, das ist der Pumuckl. Mhm. Da gibt es also die schöne Geschichte, Pumuckl in der Schule. Und der Lehrer will da über die bayerische Voralpen-Moränenhügellandschaft reden und dann die Moränenhügel sehen. Und dann fragt er den Fritzl, welche das sind. Und dann fängt der Fritzi an mit Kochelsee und Königssee und dann der Badewannensee, sagt der Pumuckl, das wird dann der Walchensee. Aber der Kochelsee ist dann also ganz wichtig, deswegen darf man ihn also auf keinen Fall außen vor lassen. Ja. Den Kochelsee, der ist so 70 Kilometer südlich von München, auch das ist ein glazialer See unterhalb vom Herzogstand. Die Loisach fließt in den Kochelsee rein, bei Schledorf, und verlassen dann am Nordrand wieder, westlich vom Kochel, da am Trimini. Und gleichzeitig fließt aber die gleiche Wassermenge wie von der Loisach jetzt auch vom Walchensee rein, durch das Walchensee-Kraftwerk, das der Ferdinand von Miller gebaut hat, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo man ja gesagt hat, um Gottes Willen, wie groß dimensioniert ist denn das x-fache, was Bayern jemals an Strom brauchen kann. Tja, aber es ist immer noch in Schuss und ich finde es also eine ganz großartige technische Leistung.
Ja.
Vor 100 Jahren ist es so gut wie damals, dass es nicht den Stromverbrauch bringt. Strom ist ja bringt, klar. Ist klar. Aber es läuft immer noch. Mhm. Was es allerdings für einen Nebeneffekt tatsächlich hat, der Kochelsee ist kälter geworden durch den Walchensee, weil der Walchensee als Gebirgsfjordsee, als ganz tiefer See, sehr kalt ist und den Kochelsee, der in dem Schilfgürtel mit Mooren ist, eigentlich als wärmerer See, haben wir zuerst gehabt beim Eichsee, dass diese Moorseen eher wärmer sind, dass der dann abkühlt. Also das ist dahinter, aber jetzt sagen wir bei der Klimaerwärmung schaut auch nicht, dass er ein bisschen kälter bleibt. Können wir sehen, wenn man mag.
Genau.
Rundrum gehen kann man auch sehr, sehr schön um den Kochelsee. Ein schöner Rundwanderweg. Diesmal nicht mit dem Radl, weil da geht es nämlich bei Altjoch über einen Felsensteig drüber. Vom Walchensee-Kraftwerk aus, direkt unterhalb vom Herzogstand. Ein bisschen seilversichert ist es sogar, also ganz spannend hoch über dem See turnt man da rum. Bei Vereisung, da das nicht geht, also im Winter ist es nicht gut zu gehen. Und dann kommt man rüber nach Schlehdorf. Und dann kann man sich auch überlegen, habe ich überhaupt Lust, da nur ein Stück Straße zu gehen, zurück nach Kochel? Oder nehme ich ein Schifferl und fahre zwischen Ostern und September mit dem Motorschiff Herzogstand wieder zurück nach Kochel. Kann man genauso machen. Und
also auf dem Kochelsee gibt es einen Dampferbetrieb.
Da gibt es auch ein Motorschiff. Ein Motorschiff, kein Dampfer. Aber in Schlehdorf kann man sich dann nur Zeit lassen und die Kirche anschauen, weil da sind nämlich, wir haben bei Berger schon diese drei Fräulein gehabt, die sind da auch. Das sind die drei Beten tatsächlich gemalt, dargestellt in der Kirche. Das müssen drei Heilige gewesen sein. Die Namen sind nicht so ganz überliefert. Die mittlere hat ein Buch in der Hand. Die linke schaut runter und die rechte schaut hinauf. Sie haben alle einen Strahlenkranz, zeichnen sie als Heilige aus. Und das sind eben die drei heiligen Schwestern von Schlehdorf, die das Kloster beschützen, die den Ort beschützen und die tatsächlich auch gegen Kriegsgefahren den Ort schützen. So eben auch im spanischen Erbfolgekrieg, wo es das Kochelseewunder gegeben hat. Da ist Folgendes gewesen, da war ja der bayerische Kurfürst Max Emanuel, hat da Nordtirol erobert und die Tiroler Kämpfer haben dann, wir haben dagegen gekämpft und sind nach Bayern einmarschiert und wollten dann das Alpenvorland tatsächlich angreifen, plündern und sind auf Schlehdorf losgegangen. Und das Ganze war im Winter, am 29. Januar. Da sind die bereit gewesen zum Sturm auf Schlehdorf und wollten über das Moor kommen. Und auf einmal ist ein Föhnsturm gekommen und die konnten nicht mehr übers Moor, das zugefroren war, sondern sind alle eingebrochen und fast alle gestorben dabei. Und das war die Wunder der drei Fräulein von Schlehdorf, die eben das Kloster gerettet haben.
Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt.
Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Und dieses Kloster ist natürlich, das Kloster ist interessant, aber nur schöner ist das Kochelseemoor. Auch eines, da war ja auch der Eichsee, wo wir am Anfang gesagt haben, eine wunderbare, naturbelastende Gegend als Moor, wurde nie trockengelegt. Und da findet man noch so richtig besondere Pflanzen, wie zum Beispiel die wilde Gladiole, heißt auch Siegwurz. Gladiole kommt von Gladius Schwert auf Latein. Vielleicht zum einen, weil das Blatt schaut ein bisschen aus wie ein Schwert, aber diese Knolle, die Wurzelknolle, die ist auch wie so mit einem Kettenhemd überzogen. Und die Gladiatoren haben die im antiken Rom tatsächlich als Talisman unterm Hemd gehabt, um unverwundbar im Kampf zu sein. Ist eine seltene Pflanze, die wilde Gladiole, ist ein Herbalmagie-Pflanze der ganz alten Zeit und sie blüht ganz auffallend tief violett, lila, leuchtend in dem grün-braunen Moor. Eine wunderschöne Pflanze. Man kann es aber wirklich auch nur aus der Ferne anschauen, weil sie steht dort, wo man nicht hingehen kann, weil man einbrechen würde und was man auch gar nicht da soll, weil es einfach die Natur viel zu wertvoll ist an diesen Orten, um sie zu zerstören. Mhm. Und mit Trittschäden würde man alles kaputt machen.
Es ist eine wunderbare Gegend, also gerade beide Seen dann in Kombination, der Kochelsee und der Walchensee. Und diese Gegend hat auch immer schon immer wieder die Künstler angezogen.
Ja, das waren die Kochelsee-Maler natürlich, also allen voraus der Franz Marc. Der hat sich im 20. Jahrhundert in Kochel niedergelassen und ist dort viel, viel gewandert, spazieren gegangen, hat die Landschaft verewigt. Und eines seiner Lieblingsziele war tatsächlich die Staffelalm am Rabenkopf. Das ist die nach Osten gewandte Seite vom Rabenkopf. Also man schaut
Richtung Jachenau dann, oder?
Richtung Jachenau, also nicht runter zum Kuchelsee, sondern in Jachenau. Und diese Staffelalm, die hat er ganz, ganz oft verewigt. Und da ist auch er noch heute verewigt. Da sind tatsächlich Wandgemälde von ihm drin. Einmal ein Stierkopf, das ist über dem Fenster, aber den sieht man nicht. Aber wenn man vom Fenster reinschaut, dann kann man sehen, dass da zwei grüne Hirsche gemalt sind. Und das ist ganz interessant, weil da rennt nämlich die Hirschkuh so schnuppernd dem Hirschen selber hinterher, was gar nicht richtig ist eigentlich. Normalerweise rennt er eher die Kühe hinterher. Aber wahrscheinlich hat sich der da selber dargestellt, dass er so...
Der Tolle
ist, der, wo die Damen hinterherlaufen. Und tatsächlich ist er da oben immer hingegangen. Während seiner, der hat ja so ein paar Damen gehabt, Marie und Maria, die haben unten gewartet und oben war er allein. Und da hat er so dargestellt, dass er schon von den Damen sehr, sehr begehrt ist. Nicht? Also hat was. Also ganz andersrum. Was mir da oben auch wieder gefällt, das sind die Almwiesen rund um die Staffelalm, rund um einen Rabenkopf. Da wächst der Hornklee zum Beispiel gerade. Das sind so richtig kleine Kleesonnen, sonnengelb in der Almwiesen drin. Also ein Anblick, der mich richtig freut. Und das Spannende ist, dass diese gelben Blüten, die sind so, wie man es wahrnimmt, tatsächlich auch anxiolytisch, also angstlösend und stimmungshebend. Man wird dadurch, dass man gelbe Blumen anschaut, tatsächlich besser gelaunt, man ist fröhlicher. Liegt beim Hornklee in die Inhaltsstoffe begründet, ist also nachgewiesen. Das ist so für die verkrampften Nervfalle interessanter Tee, da das sagen, freut man sich.
Oder eine gesunde Wanderung.
Da kann man sehr schöne Wanderungen unternehmen, auf breiten Vorstraßen oder auch auf Bergsteigen, gerade überhalb von Kochel, dass man aufgeht Richtung Rabenkopf, Richtung Jochberg, Richtung Herzogstand, um das ganze Panorama zu genießen. Und das ist eine richtige Auszeit. Und wenn man jetzt hinaufgeht, der Herzogstand ist eigentlich für alle Altersgruppen zum Wandern geeignet, auch für Kinderwagerlkinder. Da kann man tatsächlich das Kinderwagerl vom Kesselbergpass hinaufschirmen bis zu den Herzogstandhäusern. Hat einen sehr, sehr schönen Ausblick. Es geht noch ein bisschen weiter zum Schirm, bis dann der Gipfelzickzack anfängt. Da müsste man umrüsten auf eine Kraxe. Und dann kann man mit dem Kraxenbaby hinaufgehen bis zum Pavillon vom Ludwig II. Der hat schon immer gewusst, schönen Orte sind. Das ist eigentlich der letzte Pavillon, der von ihm übrig ist. Er stand auf der Sojanspitz. Auf der Schottelkarspitze war einer, da hat er dann immer seine Feuerwerke anzünden lassen. Und da kann man ein bisschen im Ludwig schwelgen, beim Pavillon vom Herzogstand mit der wunderschönen Aussicht, da runter zu gehen und dann noch eine Brotzeit machen in die Herzogstandhäuser.
Jetzt geht ja eigentlich die gute Zeit los. Auf die Südseiten ist eigentlich schneefrei.
Größtenteils ist auf die Südseiten schneefrei, wobei immer noch Schneefelder sind, gerade in Schattenecken und auch auf Südseiten kann es Schattenecken geben. Mhm. Und das Bläde ist momentan, es wird in der Nacht ist kalt, es hat jetzt auch viel geringt und dann überfriert es oben nämlich wieder und dann gibt es eine ganz unangenehme Eisschicht, auf der man sehr, sehr leicht ausrutschen kann. Das heißt, man kann zwar auf jeden Fall diese südseitigen Wanderungen machen, auch Höhen auf. Im Übrigen liegt über 1800 noch sehr viel Schnee. Und zwar ein Bläderschnee, wo man nicht einmal Skitouren gehen kann, weil der bis zum Grund nass ist. Das heißt, mit dem Ski bleibst hängen und verbabst und zu Fuß kannst du nicht gehen, weil es ganz, ganz schwer ist und du einsinkst. Teilweise knietief, teilweise hüfttief ist also nichts. Und dann ist aber wieder gefrorene Stellen, wo man ausrutschen darf. Ich darf jetzt an den unteren Stellen bleiben, da wo es gespurt ist, wo Wege sind, wie eben am Herzogstand, wo die Leute teilweise auch im Winter, im milden Winter mit wenig Schnee zu Fuß aufgingen. Das kann man machen. Und wenn man unterwegs ist, auf jeden Fall Krödel einpacken, die sind nicht schwer. Da gibt es sehr schöne, die man sich jetzt mit so einem Gummibandel als Unterschuhe drüber ziehen kann. Ganz, ganz praktisch. Unbedingt dabei haben, wenn man an eine vereiste Stelle kommt. Das kann auch sein, vorher war es noch locker und dann gefriert es erst. Und dann beim Rückweg haben wir das Problem. Also jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein und lieber eins weiter unten bleiben.
Oder noch 2 Wochen warten.
Oder noch 2 Wochen warten.
Ja.
Wir haben eigentlich jetzt die Bayerischen Voralpenseen relativ gut abgegrast. Ich würde sagen, wir schauen vielleicht noch, was nur die inselreichsten Seen sind.
Die inselreichsten Seen, ja.
Ja, weil der Chiemsee, der hat ja die 4 Inseln, aber ja. Wir haben noch mehr zu bieten. Gell? Wir haben noch mehr zu bieten, zwar der Staffelsee. Der Staffelsee, der hat tatsächlich 7 Inseln gleich.
Echt? Der ist ja gar nicht so groß.
Der ist gar nicht so wahnsinnig groß.
Bei Murnau.
Bei Murnau ist der, gehört aber auch zu diesen größten Seen überhaupt. Ist bei Murnau hat auch eine Seenschifffahrt. Und diese Inseln, die sind immer schon bekannt gewesen. Auch da war ein Kloster, wahrscheinlich sogar ein eigenes Bistum, auf der größten Insel Wörth. Wörth heißt immer Insel, also eine Insel Wörth ist die Inselinsel, also die Hauptinsel, die wichtigste Insel. Nicht? Das Kloster auf der Insel Wörth ist aber tatsächlich von den Ungarn zerstört worden. Es sind Mönche als Skulpturen noch dargestellt aus Lärchenbrettern, teilweise jetzt schon in Metall dargestellt, weil Lärchenbretter kaputt gegangen sind. Ansonsten sieht man da nur vierbeinige Leute. Das sind nämlich Auerochsen. Die schauen relativ wild aus, echte Auerochsen.
Ah ja, die haben so langes Fell. Händel,
mit dem langen Fell und die großen Händel schauen sehr wild aus. Man kann mit dem Tretboot rüberfahren. Und es gab früher sogar einen Steg rüber. Der Steg, der ist vom Ufer aus über die kleine Jakobsinsel gegangen. Und dann hat er einen Zwischenstempel gehabt, dann waren noch Holzstempel im Wasser. Und über diese Holzstempel ging es dann auf die Insel, weil die Insel, die war eben der Sitz des Bistums. Das war rund um den Staffelsee die Hauptinsel, wo halt immer die Gottesdienste waren. Die Leute haben wirklich immer über das Brückgerl rüber und wieder rüber gemessen. Die Brücke gibt es seit fast 400 Jahren nicht mehr. Die Stempel kann man aber im tiefen Wasser oder im flachen Wasser immer noch sehen. Und da ist auch was ganz Spannendes. Da gibt es nämlich einen Süßwasserschwamm, der größte bekannte Schwamm in Mitteleuropa ist. Den sieht man normalerweise nicht. Den sehen dann die Taucher weiter unten.
Ja.
Aber das finde ich sage ja immer, da unten, wo man nicht hinsieht, da kann so einiges sein. Gell? Und also, wer weiß, ob es nicht wie im Walchensee vielleicht da auch ein Waller ist.
Weiß man es.
Ist mir ein bisschen schwierig. Also ich fahre lieber mit dem Bötchen dann drüber, gefällt mir doch besser. Und man mag vielleicht auch auf die Buchenau fahren. Die Buchenau ist nämlich die große Campingplatzinsel ohne Autoverkehr. Da ist man wirklich nur auf der Insel. Das gefällt mir sehr schön. Mhm. Und was wir als Kinder gerne mengen haben, das ist auf Libi fahren. Lieb kennst du vielleicht auch. Das ist von ein Ferienlager, das ist den ganzen Sommer über von der evangelischen Kirche war das. Das ist eine bei Utting, bei Uffing, ist das eine Landzunge in den Senai. Und da ist dieses Ferienlager von der evangelischen Kirche. Da auf Libi gibt es seit 50 Jahren und Generationen. Warst du auch schon auf Libi? Ja, auf Libi war ich immer. aber da wird eher gefeiert und musiziert rund ums Lagerfeuer. Es sind weniger die Naturschönheiten, die man da bewundern kann.
Astrid, eins würde ich noch von dir wissen, und zwar deinen Lieblingsvoralpensee.
Das ist ganz einfach. Das ist das kleine Drachenseelein, nicht wahnsinnig bekannt. Das ist nördlich vom Eibsee. Das ist unterhalb von der Zugspitze, ist auch mit dem Bergsturz damals entstanden. Und da liegen die ganzen Felsen rum. Und in der Mitte dieser ganz kleine türkise See, der vom Grundwasser gespeist wird. Türkis deshalb, weil das Wasser durch Kalk durchfließt, dann macht es die türkise Farbe. Und da gibt es Sagen, dass da Drachen hausen sollen. Und das, also ich glaube, das stimmt, weil da sind Höhlen, Halbhöhlen, es ist mit Moos überwuchert und dann sind da noch Alpenwaldreben. Die sind, ja, wie man kennt, die Klematis aus dem Garten. Und so ähnlich schaut es aus, aber mit Lilla-Blüten und es rankt sich da entlang. Also wie aus einem Harry Potter-Film. Mhm. Der Drachen ist direkt da und die Waldrebe finde ich auch so spannend, weil die war früher nämlich, also bei uns ist immer noch, und früher war es in Sibirien. Man hat nämlich in Sibirien ein Wollmammut-Baby gefunden. Vor 44.000 Jahren hat es offensichtlich eine Alpenwaldrebe gefressen gehabt. Das war nur auf den Backenzahn drauf. Also die sibirischen Schwertlilien, die übrigens auch da wachsen, also Bayern-Sibirien-Connection, nicht? Die sind jetzt bei uns und drum nimmer. Und die waren ja auch mal in Sibirien. Also passt ganz gut zusammen.
Genau. 4 Minuten noch. Ganz kurz. Wir reden ganz zum Schluss immer über das Wetter. Ich habe das Gefühl, die Eisheiligen waren heuer früher dran. Kann das sein?
Die waren früher dran. Die waren früher dran. Die kommen jetzt nicht mehr. Es wird das Wetter stabilisiert sich. Wir haben jetzt gesagt, was man machen kann. Und das kann man ab Donnerstag, ab Christi Himmelfahrt, auf jeden Fall da. Das Wetter wird besser und wärmer. Die Eisheiligen sind schon rum.
Gute Aussicht.
Ein bisschen verdorben. Und deswegen kann man heute auch den Tag nutzen. Sehr praktisch, dass man Kartoffeln setzt zum heiligen St. Stanislaus. Da rollen die Kartoffeln aus. Und passt ganz gut zum heutigen Tag.
Astrid Süssmuth, unsere Kräuter- und Naturexpertin auf BR Heimat. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich sag Dankeschön.
Wann kommst du wieder?
Weißt du schon? Ich komme wieder am 11. Juni mit dem Thema Bärenzeit. Freue mich schon drauf.
Freuen wir uns ebenfalls drauf. Danke, dass du da warst. Alles Gute.